Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Es ist nicht ungefährlich, was Wissenschaftlerinnen so treiben, habe ich mir sowieso schon gedacht, aber ein neues Buch hat mir das bestätigt. Die Biologin Sophia Kimmich zum Beispiel, die wollte sich die Tiere der Nacht genauer anschauen und darüber ist sie selbst so zu einer Art Nachtwesen geworden. Das zeigt ganz eindeutig ihr neues Buch Lebendige Nacht. Frau Kimmich, seien Sie willkommen. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Waren Sie denn heute Nacht wieder draußen unterwegs, wie in so vielen anderen Nächten?
Tatsächlich die letzte Nacht nicht. Die habe ich schön friedlich geschlafen.
Eine Ausnahmenacht offenbar in Ihrem Leben. Wie sehr Sie sich in die Nacht verstrickt haben, auch über die Tiere hinaus, die Sie sich als Biologin eigentlich anschauen wollten, das zeigt sich bei dem Buch auch daran, dass Sie aus lauter Gedichten zitieren, die sich mit der Nacht beschäftigen. Und eins Ihrer nächtlichen Lieblingsgedichte, das stammt von Michail Lermontow. Lesen Sie uns doch bitte mal die Zeilen vor, die Sie von ihm zitieren.
Einsam trete ich auf den Weg, den leeren, der durch Nebel leise schimmernd bricht, sehe die Leere still mit Gott verkehren und wie jeder Stern mit Sternen spricht.
Verse von Michail Lermontow über die Nacht. Wie sind Sie denn jetzt von Wildschweinen, von Füchsen, Fledermäusen, Nachtfaltern und anderen Nachttieren dann zu Gedichten gekommen?
Als Biologin habe ich, glaube ich, so ein bisschen anderen Blick auf die Welt manchmal. Ich glaube, ein großer Teil der Menschen trennt ja die Welt in die Menschen und die Tiere. Für mich als Biologin sind wir Menschen auch einfach nur Teil der Säugetiervielfalt. Und irgendwie ist deswegen immer das größere Bild bei allem, was ich denke und schreibe, mit dabei. Und dann eben auch unsere Beziehung zur Nacht.
Ich fand Ihr Bild sehr berückend, Ihr Buch sehr berückend, muss ich sagen, weil es auch eben ein Buch ist, das sagen Sie auch, wenn Sie sagen, die Menschen und ihre vielfältigen Nachtbeschäftigung gehören zum ganzen Bild. Und es gibt auch eine Brücke zwischen Natur und Poesie in Ihrem Buch, insofern, als Sie bei den Nachtfaltern nahmen, ich habe vorhin schon mal ein paar genannt, der Mondvogel zum Beispiel, der Schönbär, der Perlglanzspinner, und wie Sie dann aber schreiben über diese Tiere, zum Beispiel über den breitflügeligen Fleckleibbär, das ist nochmal auch sehr interessant und poetisch. Lesen Sie uns doch bitte das auch vor.
Gerne. Dieser heimische, zarte Falter hat etwas von einer Grande Dame aus früheren Zeiten. Kopf und Vorderleib sind in einen feinen, dichten, schneeweißen Pelz gekleidet. Die Flügel erscheinen wie ein edler, heller Mantel, übersät mit zahlreichen schwarzen Pünktchen.
Tolles Tier, offenbar auch optisch.
Ja, wunderschön. Ja.
Ich hatte von den Nachtfaltern, von denen Sie erzählen, in dem Buch null Ahnung vorher, muss ich zugeben, wie wahrscheinlich auch manche andere Menschen auch. Und ich habe bei Ihnen gelernt, dass die unglaubliche Sinnesleistung vollbringen, diese kleinen Tiere. Zum Beispiel Seidenspinner, da können die Männchen, die Weibchen noch in 5 Kilometer Entfernung riechen oder erschnuppern. Wie machen die denn das?
Wenn man sich so einen ganz normalen Tagfalter vorstellt, dann sieht man ja vorne diese Antennen, so lange Stiele quasi mit einem Kügelchen drauf. Wenn man sich Nachtfalter anguckt, sehen die ganz anders aus. Die sehen aus wie so gefiederte Blätter. Und das liegt daran, dass sie versuchen, eine möglichst große Oberfläche zu schaffen auf diesen Fühlern. Und genau diese Oberfläche ist sozusagen der Trick, dass auf ganz viel Platz diese Duftmolekülchen quasi anhaften können.
Und das ist auch schon, was diese spezielle Ausstattung, die die Nachtfalter da haben, das ist auch schon technisch nachgebaut worden, erzählen Sie auch, nämlich um Sprengstoff aufzuspüren. Wie geht das, also wie kann man das vom Seidenspinner oder von anderen Nachtfaltern jetzt auf Sprengstoffdetektoren übertragen?
Ja, die Biologie ist da ja immer viel besser als die Technik. Also deswegen gibt es ja auch immer noch heute Spürhunde bei all der modernen Technik. Und da hat man dann versucht, sich dieses große Oberflächenschaffen eben abzugucken. Heute haben wir eben mit Hilfe der Nanotechnologie auch die Möglichkeit, auf sehr kleinem Raum ganz viel Oberfläche zu schaffen. Und das nutzt dann eben dieser Sprengstoffdetektor, kopiert quasi diese Oberflächen. Struktur des Falters.
Von Nachtfaltern gelernt. Das sind jetzt eben eher unbekannte Tiere, die Nachtfalter, von denen Sie erzählen. Sie nehmen sich aber auch die bekannteren vor für Ihr Buch, also Wildschweine, Eulen, Fledermäuse oder auch Waschbären. Das ist besonders interessant, denn Sie erzählen, wie enorm geschickt diese Tiere sind, Waschbären. Woran zeigt sich das zum Beispiel?
Also zum einen haben sie den besten Tastsinn in den Händen, den wir im ganzen Tierreich unter den Säugetieren finden können. Sie haben wahnsinnig viele Nervenzellen in den Händen. Und sie sind damit extrem geschickt. Wenn man zum Beispiel Waschbären versucht zu fangen für Forschungszwecke, wie wir das auch schon getan haben, dann gibt es dafür ganz spezielle Fallen, die quasi wie so eine Matroschka in der Falle nochmal so eine kleine Box haben, in der ein kleiner Hebel ist. Und nur der Waschbär schafft es, so kompliziert da reinzugreifen und diesen Hebel zu bewegen, sodass man ganz speziell zum Beispiel eben nur den Waschbären fängt.
Und Sie verfolgen in dem Buch auch den Gedanken, erstmal wollte ich fragen, Sie wechseln dann von solchen Geschichten, von solchen Detailbeobachtungen an einzelnen Tieren dann auch immer zu grundsätzlicheren Einsichten über die Tiere, zum Beispiel, dass mehr als 2/3 aller Säugetiere leben vorzugsweise in der Nacht und oder in der Dämmerung, und das könnte was mit unserem gemeinsamen Leben, also uns als Säugetiere, mit den Dinosauriern zu tun haben. Was denn?
Ja, das ist total spannend, weil wir Menschen ja tagaktive Wesen sind und deswegen das vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, dass quasi unsere nahen Verwandten so viele die Nachtseite gewählt haben. Und das könnte eben daran liegen, dass die frühen Säugetiere genau zu einer Zeit entstanden sind, als die Welt von den Dinosauriern dominiert wurde. Die haben quasi jeden verfügbaren Nische, den ganzen Lebensraum der Erde dominiert. Und da war die Nacht sozusagen die Ausweichstrategie, und das zeigt sich eben bis heute.
Also unsere allerersten Vorfahren auf der Säugetierstrecke sind dann lieber nachts rumgekrochen, um nicht tags von den Raptoren und so weiter verspeist zu werden. Ja. Und Sie verfolgen in dem Buch auch den Gedanken, dass unsere Fähigkeit zu sprechen auch was zu tun haben könnte mit dem Nachtleben so vieler Tiere. Was denn?
Da gibt es eine ganz spannende Publikation, die sich angeschaut hat für ganz, ganz viele verschiedene Tiergruppen, ob die in der Lage sind, sozusagen Laute zu formulieren, also eine Form von Sprache haben oder nicht. Und dabei hat man dann festgestellt, dass es ganz, ganz häufig so ist, dass die Nachttiere Sprachen haben und tagaktive Tiere weniger. Und daraus haben sie geschlossen, dass man in der Nacht vielleicht diese Lautäußerung gebraucht hat, weil zum Beispiel optische Kommunikation ja nicht funktioniert, wenn es dunkel ist. Und das heißt, so die Wurzeln der Lautkommunikation, und das ist ja letztlich das, was unsere Sprache auch ist, könnten also in der Dunkelheit liegen.
Und das geht dann weit, weit vor den Menschen zurück in die Geschichte der Wirbeltiere, diese Theorie, ne?
Genau, die ersten Tiere, die sozusagen auf die Idee gekommen sind, Töne zu bilden, um sich zu verständigen.
Jetzt machen wir Menschen uns ja immer breiter auf der Welt. Das wissen wir ja, wie wir die Lebensräume der Tiere zurückdrängen. Was mir so nicht bewusst war und worüber Sie auch schreiben, dass wir auch, wie stark wir die Nacht auch immer weiter zurückdrängen durch das massive Lichtaufkommen, das wir erzeugen. Sie schauen sich auch die Folgen an für die Tierwelt, für Ihr Buch. Was sind das für Folgen?
Genau, wir sprechen da von Lichtverschmutzung, wie eben von Umweltverschmutzung, weil letztlich ist das genau das, was wir machen. Wir verschmutzen die natürliche Dunkelheit mit diesem künstlichen Licht. Und die Tiere, die in dieser Dunkelheit leben, sind aber seit Millionen von Jahren an diese Dunkelheit angepasst. Das heißt, ihre Sinne, ihre ganzen Stoffwechselprozesse und so weiter sind darauf angewiesen, dass es dunkel ist. Und das führt eben dazu, dass wenn wir mit diesem künstlichen Licht in die Nacht eingreifen, zum Beispiel der Schlupf von Schildkröten nicht mehr funktioniert, Zugvögel sich nachts nicht mehr orientieren können, mit Gebäuden oder Leuchttürmen kollidieren, Insekten an Lampen verenden und so weiter. Das heißt, wir greifen massiv ein, ohne dass uns das bewusst ist, weil Licht bei uns eigentlich immer positiv konnotiert ist.
Wie ist das bei den Schildkröten zum Beispiel? Warum funktioniert das nicht mehr mit dem Schlüpfen der Schildkröten?
Bei den Schildkröten ist es so, dass ganz viele Eier in den Sand gelegt werden und dann gibt es so einen Massenschlupf, wo ganz viele Tiere gleichzeitig schlüpfen und dann diesen beschwerlichen Weg sozusagen vom Strand ins Meer schaffen müssen. Und normalerweise in einer natürlichen Nacht ist durch die Reflexion der Wasseroberfläche das Meer sozusagen der hellste Punkt. Und daran orientieren sie sich. Wenn jetzt aber die Strandpromenade hell beleuchtet ist, ist plötzlich eben die Straße und all die falsche Richtung sozusagen hell beleuchtet. Und die Schildkröten laufen schlicht in die falsche Richtung, werden dann überfahren, von Vögeln gefressen und so weiter.
Das heißt, Sie würden stark dafür plädieren, unsere Lichtverschmutzung zurückzufahren?
Definitiv. Das wäre auch für uns Menschen gut. Auch wir brauchen die dunkle Nacht, um zum Beispiel gut zu schlafen. Und es gibt auch ganz viele Erkrankungen, die mit Lichtverschmutzung bei Menschen assoziiert sind. Das heißt, wir wollen natürlich nicht ganz auf Licht verzichten, aber ganz oft benutzen wir Licht an Orten oder in einer Menge, die wir gar nicht brauchen. Und da sollten wir bewusster mit dem Licht umgehen.
Das ist jetzt Ihr zweites Buch. Ihr erstes hieß Von Füchsen und Menschen. Das ist vor 3 Jahren zu einem Bestseller geworden. Und Sie werfen in dem jetzigen Buch auch mal so einen Seitenblick auf Ihre Geschichte als Autorin und schreiben, dass Sie eigentlich gar nicht vorhatten, Autorin zu werden, so als Biologin und Wissenschaftlerin. Dann ist es aber doch passiert. Wie denn?
Ja, quasi aus Versehen Schriftstellerin geworden. Tatsächlich war einfach immer mal wieder in den Medien Berichte über meine Forschungsarbeit. Und dann hat mich irgendwann ein Verlag sozusagen da meine Arbeit entdeckt und mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Und ich konnte es mir nicht so wirklich vorstellen, aber das, was mich auch in der Wissenschaft antreibt, nämlich Neugierde, hat mich auch in dem Fall dazu verleitet zu sagen, ach na ja, ich könnte es ja mal ausprobieren. Und dann hat es so einen großen Spaß gemacht, dieses Erzählen können von all der Leidenschaft, die ich für meine Arbeit empfinde, die so in wissenschaftlichen Publikationen ja gar keinen Raum hat. Mhm. Dass ich gedacht habe, das muss ich weitermachen.
Ich hatte ja jetzt auch bei dem Buch den Eindruck, bei der Erzählfreude, die ich da sehe und auch bei der Sprachkraft, die Sie da zeigen, jetzt können Sie wahrscheinlich eher ohne Bücher schreiben nicht mehr weitermachen, oder?
Ja, das stimmt. Also weil das einfach so eine tolle Methode ist für mich auch, diese ganzen großen Emotionen, die Faszination und alles, was ich so in der Natur erlebe, irgendwo wie so eine Art Tagebuchprozess sozusagen zu Papier zu bringen. Und dann ist es natürlich auch toll, die ganzen Rückmeldungen von Menschen zu bekommen, denen ich damit irgendwie Natur näher bringen kann oder die, mit denen das dann irgendwas macht. Das ist natürlich auch ein ganz tolles Gefühl, wenn jemand sagt, das Buch hat mir irgendwie eine andere Welt eröffnet oder irgendwie ja eine tolle Erfahrung bereitet. Was kann es Schöneres geben?
Zum Schluss, Sie erzählen von sehr vielen besonderen nachtaktiven Tieren und jetzt stellen Sie uns doch bitte noch eins vor, das viel mit Menschen gemein hat, insofern als ja es Menschen geben soll, die nachts mal gerne einen über den Durst trinken und so. Ein Exemplar haben Sie auch im Tierreich gefunden, das Federschwanzspitzhörnchen. Was treibt das denn in der Nacht?
Ein ja sehr lustiger Gesell mit einem sehr interessanten Schwanz, der aussieht wie eine Feder am Ende. Das geht tatsächlich nachts an eine ganz bestimmte Palme, die in ihren Blüten einen alkoholischen Saft produziert, eine Art natürlicher Palmenwein, und geht sich da ordentlich betrinken.
Und verträgt sehr viel mehr als wir Menschen, oder?
Ja, das hat Blutalkoholwerte, da würden wir das Zeitliche segnen. Also,
also nicht zum Vorbild nehmen, das Federschwanz-Spitzhörnchen. Nee. Das lernt man kennen in dem Buch Lebendige Nacht von Sophia Kimmich, eine Hommage an die Nacht, erschienen im Hansa Verlag mit 270 Seiten. Haben Sie vielen Dank für den Besuch.
Danke für die Einladung.